Ja, so war das damals beim Live Aid Konzert vor 40 Jahren, einer Wohltätigkeitsveranstaltung der Superlative aus Anlass der akuten Hungersnot in Äthiopien. 16 Stunden lang traten auf den Bühnen im Londoner Wembley Stadion und im John F. Kennedy Stadium in Philadelphia die internationalen Topstars der Musikszene auf. Dadurch konnten Millionen an Spenden eingefahren werden. Gleichzeitig wurde den Teilnehmern vorgeworfen, die Öffentlichkeit für die eigene Popularität und das eigene Business zu missbrauchen. War gut gemeint, wirklich gut? Und welche Bedeutung hat dieses Charity-Event bis heute? Darüber spreche ich mit der Historikerin Steffi Marung. Sie forscht an der Universität Leipzig, unter anderem zur Geschichte der Entwicklungspolitik. Ich grüße Sie, Frau Marung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Marung, was würden Sie sagen, wie nachhaltig war die Hilfe für Afrika durch das Live Aid-Konzert damals tatsächlich?
Also ich würde sagen, das war ein ganz grundlegender, nachhaltiger Effekt, den diese Konzerte oder diese Konzertreihe, dieses Band Aid und Live Aid Projekt damals hatte. In der Form ist, glaube ich, vorher nie transnationale Aufmerksamkeit mobilisiert worden und hat ein hohes Maß an Aufmerksamkeit auf Themen wie Hungerbekämpfung, dann später auch Schuldenerlass, HIV, AIDS etc. gelenkt. Und das hat eine Tradition, glaube ich, etabliert, mit der wir bis heute ja zu tun haben, wenn wir an Angelina Jolie oder an Emma Watson als UNO-Sonderbeauftragte denken. Diese Art von Promi-Humanitarismus, der ist damals gewissermaßen erfunden worden.
Ich habe ja eingangs auch schon den Wermutstropfen erwähnt. Also offenbar gab es ja schon sehr viel, ich sag mal, Gemauschel bei den Künstlerhonoraren. Also offiziell wurden die gespendet, aber im Hintergrund wurden dann doch Rechnungen für Aufwandsentschädigungen geschrieben.
Ja, also die Diskussion um dieses Konzert, und ich glaube, das ist nicht verwunderlich bei so einer Größe, die setzten ja sehr schnell ein. Das betraf zum einen die Frage, wie mit den finanziellen Mitteln umgegangen worden ist. Das andere war die Frage, wie präzise war das eigentlich, das sozusagen zugeschnitten auf das Problem der Hungerkatastrophe in Afrika. Ich glaube, man muss hier ein Stück weit schauen, dass dieses Konzert im Kontext des Kalten Krieges platziert war, also eigentlich auch Teil des kulturellen Kalten Krieges stattfand, in dem Entwicklungshilfe eines der großen Kampffelder zwischen den beiden Systemen gewesen sind. Und insofern hatten Künstler ein Interesse an Aufmerksamkeit, an Plattenverkäufen, an durchaus auch Honoraren. Aber es hatten eben auch politische Akteure auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs daran Interesse, sich möglichst vorteilhaft zu positionieren. Und nicht zuletzt war in Äthiopien, im Land selber, die Situation viel komplizierter, als das in dieser Konzertreihe hat präsentiert werden können. Und das hat damals schon 86 in einer Artikelserie in der britischen Zeitschrift Spin ja auch zum Ausdruck gebracht, indem man entdeckt hat, dass es diese Gelder auch an militärische Akteure vor Ort, an Rebellengruppen etc. geflossen sind. Und man sich quasi kollektiv darüber geärgert hat, dass man das nicht vorher wusste. Ich glaube, man kann den Künstlern selber nur zum Teil einen Vorwurf machen, bis vielleicht auf einzelne herausgehobene, also Bob Geldof hat ja immer wieder auch zurückgewiesen, die Expertise von NGOs bei der Beratung, wie mit diesen Geldern umzugehen ist. Das war, denke ich, ein Fehler. Ansonsten, glaube ich, war das einfach eine sehr komplizierte Zeit damals.
Und es gab ja noch eine weitere Kritik. Es wurde damals auch beklagt, dass zu wenige schwarze Künstler und Künstlerinnen eingeladen waren, wenn diese Stimmen fehlen oder gefehlt haben. Was bedeutet das dann für das öffentliche Bild von Afrika oder dem globalen Süden insgesamt? Und war diese Kritik insofern berechtigt?
Also auf jeden Fall, es wird Live Aid zu Recht kritisiert dafür, dass es ein hochgradig vereinfachtes und problematisches Afrika-Klischee etabliert hat. Das Bild der hungernden Kinder zum einen Äthiopien mit Afrika gleichgesetzt hat und zum anderen vergessen hat, dass auch diese Geschichte breitere Facetten hat. Ich glaube, auch deswegen ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass dieses spezielle Afrika-Bild, also dieses Afrika der hungernden Kinder, mit dem wir bis heute zu tun haben, dass es zurückgeht auf die Hungerkatastrophe in Biafra Ende der 60er Jahre, wo zum ersten Mal diese Art von Medialisierung des Hungers in Afrika zu beobachten ist.
Vielleicht abschließend, was müsste denn passieren, damit solche Wohltätigkeitsveranstaltungen, so sie denn heute noch stattfinden, nicht nur Symptombekämpfung mit gutem Gewissen bleiben, sondern dadurch echte Hilfe möglich wird, zum Beispiel für die Menschen im Gazastreifen?
Also ich glaube nicht, dass es ein eine bessere Form von Live Aid bräuchte, sondern eher eine Frage, wie greift man das in Schulen oder in anderen medialen Formaten, wie eben diese Sendung beispielsweise, oder eben auch in politischen Aktivismen auf, um dann sozusagen nochmal Raum zu geben für die dann doch etwas komplizierteren Zusammenhänge, um nicht eine einfache Lösung anzubieten, sondern mit den Akteuren vor Ort auch Lösungen zu erarbeiten. Also ich glaube, dass es medial allein gar nicht lösbar ist, sondern dass es ein Zusammenspiel geben muss zwischen medialen Akteuren, die das Handwerk der Aufmerksamkeitsgenerierung beherrschen, und solchen, die das dann übersetzen können in konkrete Projekte.
40 Jahre nach dem historischen Live Aid Konzert am 13. Juli 1985 zugunsten der hungerleidenden Menschen in Äthiopien habe ich mit der Historikerin Steffi Marung über die Bedeutung dieses Mammut-Wohltätigkeitskonzerts gesprochen, über die problematischen Seiten und auch darüber, wie effektive Hilfe, Wohltätigkeitsveranstaltungen heutzutage aussehen müssten, damit sie wirklich effektiv sind. Frau Marung, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank.